Ja, das geht wahrscheinlich noch enthusiastischer. Bam!
Bam!
Herzlich willkommen bei Insert Moin. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Micha und ihr hört Insert Moin und mit mir ist ein wunderbarer Gast und zwar die Miet. Guten Morgen.
Morgen.
Wir bestimmt an diesem kleinen Intro rausbekommen haben wir hier Schlagzeug-Sticks. Ich kann kein Schlagzeug spielen. Kannst du Schlagzeug spielen?
Würde ich gerne. Ich hätte immer gerne als Kind ein Schlagzeug gehabt, aber ich glaube, dann wären die Nachbarn kreuzweise irgendwie vor der Tür gestanden und hätten dann stunk gemacht. Nein.
Ja, ja.
Aber ja, es ist ein Kindheitstraum, den ich nie leider mir erfüllen konnte.
Aber hier du hast doch bestimmt Rockband bestimmt die Schlagzeuge auch mal gespielt, oder?
Ja, und dann haben die Nachbarn sich ebenfalls beschwert, weil das Klacken zu laut war.
Scheiße. Ja, gut, man kann da leider nicht alles haben. Boah, ja, also, aber es geht um Rock. Ja, es geht um Musik. Deswegen haben wir dieses
Rock'n'Roll.
Richtig. Deswegen haben wir überhaupt dieses Intro, weil wir sprechen heute über ein wunderbares Spiel namens No Straight Roads. Kurz abgekürzt, NSR ist ein Actionspiel, das letztes Jahr rausgekommen ist im Herbst und ziemlich untergegangen. Muss ich sagen. Also das ist, ich habe es selber aufgrund des bekackten Jahres 2020 auch nicht geschafft, davor jetzt irgendwie einen Podcast so aufzunehmen. Deswegen freue ich mich, dass du jetzt am Start bist. Wir beide haben das nämlich gespielt. Und ich sag's mal gleich vorweg, ne? Das Spiel ist nicht perfekt oder so. Aber es ist eins meiner Lieblingsspiele aus dem Jahr 2020. Deswegen war es mir unheimlich wichtig, dass wir da auch mal drüber reden. Actionspiel. Also erstmal die knallharten Fakten, damit ihr im Bilde seid. Gibt's für alles. Gibt's für PC, Steam, gibt's für Switch, gibt's für PS4 und für Xbox. Das ist natürlich auch aufwärtskompatibel mit den neuen Konsolen. Eins vorweg, die Switch-Version solltet ihr euch sparen. Die ist ziemlich schlecht. Die ist sehr optisch sehr stark reduziert. Also wenn, dann lieber die anderen Fassungen. Aber es gibt's theoretisch für alles. Und dieses Spiel ist also sowohl physikalisch als auch digital erhältlich, also das kriegt ihr überall. Wir gucken uns später im Laufe dieses Podcasts sogar tatsächlich die, was ihr hört, die Special Edition an, die wir noch nicht ausgepackt haben. Wir machen das erste Mal bei Insert Moin ein Live-Auspacking, Unboxing, Live-Auspacking. die gucken wir uns dann später an. Ich weiß immer nicht so genau, was hier drin ist, aber von der Form her sieht es nach einer Vinyl aus. Und No Straight Roads. Ey, wo fangen wir damit an? Also es geht um Musik, ne?
Ja, aber so ganz stark.
Ja. Miet, wie würdest du mit wenigen Sätzen das zusammenfassen? Also wie könnte man es Leuten, die sowas noch nie gesehen haben, und die meisten kennen das Spiel wahrscheinlich auch nicht, deswegen müssen wir es jetzt echt gut erklären. Also worum geht's in No Straight Roads?
Vorneweg, wir können nicht vermeiden, dass wir ein paar Sachen spoilern.
Ja.
Dadurch erstmal, weil das Spiel relativ kurz ist, mit so knapp 4-5 Stunden Spielzeit, auf normal erstmal. Und daher kann es sein, dass auch so, sagen wir mal, ein paar inhaltliche Sachen ja schon vorweggenommen werden. Mhm. Daher kleine Warnung halt vorab.
Es ist jetzt aber kein Murder-Mystery-Thriller oder so.
Genau.
Wo jetzt irgendwie wo es jetzt echt schlimm wäre, wenn man die Spoiler hätte. Also das Ende verraten wir jetzt nicht, aber wir reden halt viel über den Inhalt. Das 5 Stunden klingt also erstmal abschreckend. Man kann es sehr viel länger spielen als 5 Stunden. Aber die klassische Kampagne, sag ich mal, ne?
Genau,
also da, wo eine Story erzählt wird, die ist halt relativ kurz. Und da kommen wir nicht umhin, auf 100 kurze drüber zu reden. Aber worum geht's?
Ja, wie sollte man es am besten kurz fassen? Also die zwei Protagonisten, Mayday und Zouk, zwei, könnte man sagen, Indie-Musiker, sie ist Gitarristin, er ist Schlagzeuger, haben halt ihren großen Traum endlich, kurz vor Erfüllung, indem sie an einer Audition teilnehmen können. Mhm. Und zwar vor der großen Jury des NSR-Unternehmens. Das ist ein großes Unternehmen, welches die Stadt Vinyl City mit Strom oder Energie versorgt.
Mhm.
Und die beiden haben jetzt endlich diese Chance, ihre Musik halt darzulegen oder zu bieten. Und aber sie sind halt mit ihrer Musik ja nicht gerade beliebt. Also Rock'n'Roll ist nicht das, worauf NSR seinen Schwerpunkt legt. Das ist einfach eine große Firma, die elektronische Musik, Künstler, die halt groß produziert werden, fördert. Und die beiden sind einfach völlig fehl am Platz mit ihrer lockeren, revolutionären Art, damit in dem Sinne ja gezeigt wird, Musik wird nicht industriell bestimmt, sondern jeder bringt halt sein Feel, seine Ideen halt mit rein und wird nicht gesteuert. Mhm. Und im Laufe des Spiels, Laufe der Handlung, werden halt die beiden halt immer bekannter. Sie nehmen in dem Sinne die einzelnen Viertel, die verschiedene Musikrichtungen aus dem elektronischen Bereich darstellen dann ein und bekommen halt selber auch Fans, was sich hinterher dann aber interessanterweise wieder dreht und eigentlich mehr hinter dieser großen Firma NSR und ihrer CEO Tatjana auch steckt, als man vorher annimmt. Und ich finde, es ist auch wirklich sehr gut geschrieben, dass das nicht einseitig ist. Es ist wirklich nicht schwarz-weiß, sondern die ganze Zeit, was man mit den beiden auch halt spielt, gibt einem manchmal auch so ein bisschen so einen bitteren Nachgeschmack, weil die Künstler, die man an sich bekämpft im Laufe der Handlung, haben halt selber ihren Grund, warum sie diese Musik machen und mögen. Und es halt auch Fans gibt, die diese Musik
Du bist
halt
aber zu schnell. Wir müssen noch einige Sachen wirklich erklären, die wichtig sind. Also NSR heißt die Firma, dieser Energiekonzern. Vinyl City ist eine Stadt, wo es dem Namen entsprechend um Musik geht. Wichtig ist, dass die Energieversorgung nur über Musik funktioniert. Und das wird so gemessen, dass es bestimmte Musikgenres gibt oder bestimmte Künstler gibt, die einfach so geil Musik machen können, dass sie die Massen bewegen können. Und das ist dann quasi die Energie, die aufgenommen wird. Und es wird jetzt nicht so hochwissenschaftlich erklärt, wie das genau funktioniert, aber Musik ist der Antrieb dieser Stadt.
Genau.
So. Und irgendwie hat NSA aber irgendwann mal, behaupten sie jedenfalls, sie sagen irgendwie, unsere EDM-Musik, elektronische Dance-Music, ist das die Abkürzung für, also Elektro, Dance, Techno, Dubstep, alles, was in diese Richtung fällt, das ist viel effizienter und sehr viel geregelter und sehr viel besser als alles andere, was da an Musik kommt. Und wir lassen hier noch da so ein paar andere Genres zu. Also da gibt es auch einen, so ein Wunderkind, so ein Klavierspieler, der macht dann halt auch, bitte?
Das ist ein Mädchen, ne?
Die spielt dann halt auch mal Klavier. Das ist dann so die einzige Ausnahme, die es da irgendwie gibt. Aber ansonsten ist alles komplett elektronisch. Und das gefällt Zug und Mayday natürlich mal gar nicht. Und dazu muss man sagen, dass die Vinyl City ja auch so in so Schichten aufgeteilt ist. Und sie starten, die beiden Rocker starten wirklich am äußersten Bezirk. Und da gibt's ständig Stromausfälle. Und als sie dann bei dieser Audition sind und da spielen und abgewiesen werden und dann die Messwerte sehen und sagen, wir machen genauso gut Musik wie die, starten sie ihre Musikrevolution. Auch weil sie merken, okay, die Künstler, die in diesen äußeren Vierteln sind, die werden halt irgendwie nicht richtig mit Strom versorgt und sie wollen halt quasi dann das wieder zurückbringen. Ja, und das ist quasi die Handlung von North Street, also im Wesentlichen der Plot von North Street Roads. Ja. Klingt ein bisschen sehr abstrakt. Ist aber voll geil umgesetzt.
Ja, also designtechnisch genau angepasst immer an die verschiedenen Musikstile. Hm. Sehr künstlerisch auch und teilweise halt auch Interpretationsspielraum. Hm. Aber jeder hat wirklich so ein individuelles Viertel auch. Das merkt man dann halt, wenn man so Stück für Stück die Stadt freispielt, wie viel Liebe im Detail da auch steckt, was man da halt entdecken kann. Das ist schon echt toll gemacht. Und man startet ja in dem Sinne mit May und Zug so in ihrem Versteck. Und das Versteck ist die Kanalisation von Vinyl City, aber die ist so geil aufgebaut, weil sie so verschiedene Bereiche haben, unter anderem ein kleines Krokodil, da will man jetzt nicht zu viel spoilern, welche Rolle es hat. dann aber auch eine Werkstatt, wo die in dem Sinne Buffs auf ihre Instrumente legen können, die man so im Laufe des Spiels halt findet oder freischaltet, wie zum Beispiel schneller Sonderfähigkeiten freischalten oder dass dann man Schutzschild hat und sowas in der Form. Und dann gibt gibt es halt noch die Möglichkeit, einen sogenannten Skillbaum aufzuleveln. Das haben die aber richtig cool gemacht, weil man dann in der Kanalisation, je mehr Fans man hat, vor diesen Fans dann in dem Sinne spielt. Also
ja, Underground-Konzert.
Genau, wird dann so halt dargestellt. Und man kann dann sowohl für Mei und Zug individuell den Skilltree aufrüsten, als aber auch Attacken, die für beide gemeinsam gelten. Und ja, und dann gibt's noch so ein Showroom, wo man seine Trophäen halt präsentieren kann. Und es gibt so einzelne Artefakte, die man durch die Kämpfe gegen die Bosse bekommt, wie zum Beispiel eine MC, also Musikkassette, wo man dann eine Tonbandaufnahme dann hören kann. Oder einfach so, dass man irgendwelche Trophäen in ein Regal stellen kann.
Genau.
So, aber, das ist richtig süß gemacht.
Aber das ist halt nur die Hubworld, ne? Also richtig, ich finde, der Star ist halt richtig die Venue City selber. Das Spiel ist unterteilt in verschiedene Phasen. Also es gibt diese Hubworld, ne, die du gerade beschrieben hast, wo du so verwalten kannst und kannst deine Fähigkeitenpunkte, also zum Gameplay sagen wir gleich mehr, aber da kannst du deine Fähigkeitenpunkte verwalten, so wie man es ein bisschen aus Rollenspielen kennt, so eine Homebase. Und dann kannst du raus nach Venue City und dann so frei durch diese Stadtbezirke laufen. Und Ziel ist es, jeden Stadtbezirk zu erobern. Und das kann man sich so ein bisschen wirklich auch wie ein Menü vorstellen, dass man quasi von außen nach innen will. Man will zu so einem Turm. NSA sitzt in so einem großen Energieturm. Und das ist wieder sehr treffend, weil in Dortmund gibt es auch einen großen Turm bei dem großen Energiekonzern. Also irgendwie gibt es da schon ein Muster. Große Energiekonzerne, große Konzerne haben große Türme natürlich. Und und du musst dann quasi schichtweise immer Stück für Stück quasi durch diese Bezirke.
Guck dir Midgar an und Shinra.
Ja, stimmt.
Ist ja auch mitten in Midgar dieser riesige.
Ist ja auch kreisrund, glaube ich, gebaut.
Ja,
ne? Und
genau.
Naja, und viele alte mittelalterliche Städte waren ja früher auch so im Kreis gebaut. Also man kann ja teilweise noch die Burgmauern, die letzten Überreste davon sehen. Und wenn ihr euch die Karten anguckt, im Prinzip ist das dann auch alles rund. Aber Venue City hat deshalb den Namen, weil es hat diese ründliche Form hat. Und also ich sag mal so, wenn ihr so Spiele wie Space Channel 5 zum Beispiel mögt oder Jet Set Radio, vor allen Dingen diese Sega-Sachen oder halt andere Musikspiele, die sehr, sehr verspielt mit dem Genre umgehen. Ich habe gerade Rockband gesagt, da gab es das DJ Hero und das hatte so ein steilgeiles Intro, wo so eine riesige Plattennadel durch ein Wasteland durchgezogen wurde und dann saßen DJs auf dieser Plattennadel drauf und haben gespielt und dann hat der ganze Bass die Zombies weggefegt. Man sitzt da und denkt, what the fuck? Aber das ist genau das. Das ist wie, also wenn man auch so Sachen, jetzt hat sich ja Daft Punk leider aufgelöst, aber wenn ihr sowas wie die Daft Punk Videos mögt, wenn ihr diese Szene in Tron feiert, wo die da in dieser Diskothek sitzen und abmorschen, also richtig geil an diesem Pult sitzen und elektronische Musik. Das Spiel ist genau das.
Ja, oder halt auch so von der bunten Grafik und den abgedrehten Designs wie Sunset Overdrive.
Was? Fette Hände. Wir fallen, also, die haben die fettesten Hände, die ich je in stilisierten Figuren gesehen habe. Vor allen Dingen die Bösewichtin, die heißt Tatjana, das ist die CEO von NSA. Nee, die fettesten Pranken, die ich je bei einem Charakter gesehen habe. Das ist unglaublich. Aber sieht gut aus. Wie bei diesen Holzschnitzfiguren. Es gibt auch diese afrikanischen Holzschnitzfiguren, die so große Hände haben irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Aber so sehen die Figuren aus. Das ist großartig. Auch May, die Gitarristin, ne? Mit den größten Pranken aller Zeiten. Aber es sieht gut aus. Bunt.
Ja, es ist extrem bunt. Und es ist halt wirklich schön. Man beginnt ja, sagen wir mal, so eher in dem etwas normaleren Viertel von Venice City. Und man sammelt halt im Laufe der Gebiete, also sowohl in den Stadtbereichen selber als auch später in den Boss-Arealen beziehungsweise Konzerthallen sogenannte Quassas ein. Mhm. Das sind halt diese kleinen Elektronen oder Elektroteile, mit denen man dann Lichter aktivieren kann, die dann wiederum Teile der Stadtviertel freischalten.
Ja.
Und man hat natürlich noch die Möglichkeit, da gibt es dann verschlossene Tore und je nach Rang oder Level seiner Fähigkeiten kann man diese dann auch freischalten und kommt noch in weitere Areale, wo man dann neue Sticker findet. Das sind dann die Buffs, die man dann auf die Sticks von Zug oder auf die Gitarre von May dann kleben kann.
Mhm.
Und so kann man sich halt Stück für Stück das freischalten und halt halt auch einfach in der Stadt noch so ein paar Dinge entdecken. Also es gibt halt NPCs, es ist so geil animiert. Also erstmal ist der Zeichenstil richtig cool. Also
Hammer,
es ist zwei, also es gibt sowohl den Zeichenstil als auch dann die computergerenderten Figuren. Und aber es ist so geil gemacht, weil immer wenn du jemanden triffst, mit dem du halt kommunizieren kann oder der dir was zu erzählen hat an Tipps, dann macht es mal so. So die die wirbeln so sozusagen an den Monitor und erzählen dir was. Das sind Touristen, Moderatoren, Köchin.
Ja, es gibt auch manchmal so Trailern, diese Animation, dass so ein Sticker auf dem Bildschirm draufgeklebt wird oder so. Ne? So ähnlich kann man sich das vorstellen, nur dass die 3D-Figur aus der 3D-Welt sich plötzlich aus dieser 3D-Welt löst und total schnell rotiert, als würde sie gegen den Bildschirm so wirbeln. Das macht so. Und dann klebt es so an der Scheibe und es sieht so gut aus. Und ich jedes Mal, also ich lache mich scheckig. Und das ist eigentlich nur Flavortext, der da irgendwie. Also das ist gar nicht so, sind nicht immer super essentielle Informationen, die man da jetzt erhält. Da gibt es zum Beispiel so Touristen, die von einer Schicht zur anderen von Venue City laufen, die man dann zwischendurch begegnet und die sagen dann so Sachen wie, ja, oh, wir hätten vielleicht noch einen Touristenführer mitnehmen sollen oder so. Das ist jetzt nicht so alles super essentiell, hilft aber auf jeden Fall dabei, diese Welt so ein bisschen zu formen. Ich finde, die Art und Weise, wie es dargestellt wird, ist einfach super lebendig und es macht so, es macht sehr, sehr super viel Spaß. Und ich muss sagen, es ist jetzt keine, man darf sich da jetzt keine Open World vorstellen, das ist ganz wichtig. Also das ganze Ding ist wie ein langer Levelschlauch, den man entlang gehen kann. Und der führt eigentlich von einem Boss zum nächsten, von einem dieser Musiker, die dieses Viertel beherrschen, das sind dann insofern die Bosse. Und man kann es erforschen, man kann Geheimnisse finden, es gibt da auch einiges zu entdecken, aber es ist lange nicht so groß und umfangreich wie jetzt Städte von irgendwas. Also No Straight Roads ist wirklich ein Indie-Spiel und die haben ein beschränktes Budget gehabt und haben das halt nicht darin investiert, in so eine super fette, ultra große Welt zu bauen, wie man es so von Ubisoft-Titeln oder so kennt, sondern die haben die ganze Energie halt eher in diesen Style, vor allem in die Musik reingetan und auch in die ganzen Synchro und so. Und das Ding lebt einfach super krass von diesem Stil. Deswegen liebe ich das auch. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, hier ist auch ein Artbook in diesem ganzen Ding drin. Aber ich glaube, das macht wirklich Spaß, dieser ganze Stil und die Art und Weise, wie sie Musik halt auch dargestellt haben. Ne? Weil hier, also ich kann mal ja mal kurz den, am Anfang ist es DJ Jupiter, irgendein DJ sagt, irgend so ein DJ, der so ein Sonnensystem als Thema irgendwie so hat. Und alles bei ihm sieht aus wie so eine Sternwarte.
Ja, es ist total, es wird halt auch immer größer, imposanter, weil dann in dem Sinne so aus der, sagen wir mal, dem Sonnensystem wird hinterher eine ganze Galaxie und das ist halt total geil dargestellt. Er macht halt wirklich so elektronisch DJ-Musik.
Ja, also Dance, ne?
Dance. Ja. Dann später gibt es halt einen Charakter, die ist ein virtuelles Idol, wie eine Vocaloid, hat so eine Miko, die halt ja tatsächlich selber nicht physisch existiert, sondern durch einen Computer erstellt worden ist. Dann gibt es dann die Person, die Musik einsingt, die andere Person programmiert die Musik und der andere macht dann das Motion Capturing und so. Und das ist halt total cool, weil das ist so ein Fischmädchen, die halt auch eine mega geile Animation dann auch hat und es ist halt sehr verspielt alles.
Ja.
Dann gibt es dieses Wunderkind, was man ja auch kennt, was so stark durch die Mutter unterstützt wird. Da wird halt klassische Musik als Genre dargestellt und sieht auch total gruselig so ein bisschen aus, weil das sind Blumenwesen irgendwie auf eine Art und Weise. Und die Mutter ist halt die Dominierende, die sagt, ich möchte, dass mein Kind berühmt wird und es ist halt perfekt. Und wie es dann auch das Klavier klassische Musik zu spielen hat, finde ich halt auch total spannend dargestellt. Und dann natürlich eine Boyband, aber nicht aus Fleisch und Blut, sondern Roboter.
Roboter, ja.
Militärroboter auch noch.
Ja.
Und alle Mädels gehen halt steil, auch May.
Ja.
Aber was auch geil ist, das ist zwar kein eigenes Viertel und auch kein Bosskampf an sich, sondern mehr so ein Zwischenkampf, den man aber auch mehrmals machen kann. Und zwar der Bruder von Zook. Und da gibt es ein Rap-Battle.
Ja.
Und das ist auch richtig geil gemacht, weil man da tatsächlich mal so ein bisschen wie so ein Rhythmusspiel auch interagieren muss mit beiden Charakteren. Man muss auch sagen, man kann das Spiel halt zu zweit spielen. Und dadurch, sagen wir mal, ist es nochmal ein bisschen einfacher, wenn dann eine Person sich nur auf den einen Charakter konzentrieren kann und der andere auf die andere, als wenn man dann, sagen wir mal, man muss beide in verschiedene Richtungen immer verschieben. Und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig von der Koordination her.
Das muss man sich, bei dieses Rap-Battle muss man sich so vorstellen, also der Bruder von Zook Distin Zook natürlich die ganze Zeit in seinem Bett und sagt so, ja, immer mein kleiner Bruder und so, und der hat, der steht immer mal im Schatten und alles, ne, und Distin halt, also aus Schulzeiten und sowas alles, und während der da so rappt, siehst du so ein Musikspiel, wo du so Hände hast, links und rechts, und du musst sie dann halt auf Bahnen links und rechts hin und her lenken, so, und dann gibt es, das geht so einen langen Gang entlang, landet dann irgendwann bei diesem Bruder, und dann kommen so Fäuste von links und rechts, die ihn dann, also, nee, sieht jetzt nicht, sie klingt jetzt gewalttätiger als es ist, aber die ihn dann so ein bisschen schlagen müssen. Das sind halt quasi die, also es sind die Worte, die wie Schläge funktionieren. So, Gewalt gibt's in diesem Spiel eigentlich so gut wie gar nicht, gegen andere Personen, wirklich nur sehr, sehr reduziert. Aber das ist, wird dann hier in dieser Form so dargestellt. Das ist ganz witzig. Und, aber da hast du ein gutes, wichtiges Stichwort gesagt. Beim Spiel, wo es so sehr um Musik geht und um Musik zu geholt bin, fragt man sich natürlich, wie wird Musik eigentlich ins Gameplay eingebunden? Und hier wird's interessant. Das Rap-Battle gegen den Bruder von Zook ist so das einzige klassische Musikspiel, würde ich sagen, wie man es so von Rockband und so weiter kennt. Bei ansonsten ist das Spiel ganz interessant. Das Ziel ist ja immer, das zu erobern, das jeweilige Gebiet, und das stellt sich halt als Actionspiel, als Brawler dar. Und die Musik ist nicht irgendwie in der Steuerung mit eingebunden. Also du musst ja jetzt nicht im Rhythmus Knöpfe drücken, zu dem Bildschirm anzeigen, sondern alles um dich herum ist im Takt der Musik. Und das sind vorwiegend so Sicherheitsroboter. Also jeder Gegner hat dann irgendwie so ein Level, wo du gegen eine Reihe von Sicherheitsroboter antreten musst. Und du gehst dann so von einer Ebene zur nächsten. Und die greifen immer im Takt an. Das heißt, du kannst dich immer frei bewegen, du kannst dich halt frei und her bewegen wie in jedem anderen Character-Action-Spiel, aber die Schockwellen, die diese Roboter von sich geben, oder halt die Tritte oder die Schüsse, die sie dann von sich geben, die sind immer im Rhythmus, und man muss immer ganz genau gucken, wer reagiert eigentlich wie zum Beat.
Ja, genau, und da ist das manchmal tatsächlich ein bisschen schwierig zu lesen.
Ja.
Also ich fand dann halt auch die Stages, bevor man überhaupt zum eigentlichen Boss dann kommt, ja, manchmal ein bisschen zu lang auch. Also diese wiederholen sich, da ändert sich halt auch nicht so viel in der Strategie. Und man sieht häufig trotzdem dann immer wieder den Continue-Bildschirm,
ja,
weil man da auch relativ schnell ja an Energie verliert. Und das Problem ist halt da manchmal, an sich ist das cool integriert, dass man auf den Rhythmus ein bisschen achten soll, wie dann die Gegner dann springen und dann so dann schießen die vielleicht genau in dem Moment dann Energiestrahlen ab, und dann muss man ausweichen. Aber es ist manchmal in dem Gewusel dann schwer zu erkennen, wie denn jetzt da gerade der Rhythmus ist. Dann konzentriert man sich vielleicht auf den einen Roboter, aber da wird man von dem anderen aus der Luft abgeschossen, oder andere Scharmützel, die einen dann gerade treffen. Und daher fand ich diese Four-Stages oder Sicherheitsstages nicht so spannend. Das große Highlight sind einfach entweder die Stadtviertel zum Erkunden oder tatsächlich die Bosskämpfe, weil die sehr individuell auch gestaltet sind.
Also diese Four-Stages, die sind der schwächste Teil des Spiels, würde ich sagen. Nicht so schlecht, dass man es nicht spielen kann, aber da hat meine Begeisterung ein bisschen abgenommen, weil da sind auch so leichte Platforming-Sequenzen mit dabei. Und Kämpfen finde ich voll okay. Kämpfen, also du hast jetzt nicht die Möglichkeiten und die Combos wie bei richtigen Character-Action-Spielen und so. Und ist auch cool, dass man zwei Charaktere hat. Also wenn du alleine spielst auf einem Pack, kannst du zwischen diesen beiden Figuren immer wechseln. Und May hat eine fette Gitarre, hat also eher schwere Schläge drauf, während Zook mit seinen beiden Drumsticks schnelle, Combo-lastige Aktionen irgendwie durchführt. Und du kannst dann halt irgendwie noch Sonderaktionen oben drauflegen auf deine Shooter-Tasten, die kannst du dir dann an deiner Hubbase, die wir anfangs beschrieben haben, auch aussuchen. Das können dann so Sachen sein, wie dass du so Geschosse von dir gibst. May hat zum Beispiel so eine Rakete, die sie zünden kann. Oder es können auch Fähigkeiten sein, die dir Health wiedergeben, also die Heilung dann irgendwie aktivieren. May kann dann so ein Solo spielen, das dann irgendwie heilt. Da gibt es auch so Duett-Modus, wo du dann irgendwie so eine Sonderattacke lösen kannst und so. Und das ist ganz nett. Es ist nicht so, aber nur nicht so komplex wie zum Beispiel bei einem, ich sag mal, Devil May Cry oder so. Lange nicht. Nicht mal im Ansatz. Also es ist, das ist, glaube ich, auch so eins der größten Missverständnisse, die man irgendwie in der Vorberichterstattung irgendwie auch dachte. Man dachte halt irgendwie, das wäre halt so ein Brawler, der wirklich viele Möglichkeiten bietet, halt zu brawlen. Und das ist nicht der Fall. Also,
ja, oder halt, dass man dann falsch denkt, das ist ein Rhythmusspiel.
Ja.
Dass es halt kein Tatake Uen Dan ist oder natürlich auch kein Space Channel 5 in dem Sinne, wie vom Spielprinzip, aber halt vom Design und vom Flair.
Richtig. Und das ist, es ist vom Spiel, ich finde das Spiel völlig, also wenn man es einmal drauf hat, man kann zum Beispiel Schüsse reflektieren und so, und wenn man das einmal kapiert hat, dann geht das echt gut. Und das merkt man dann vor allen Dingen bei den Bosskämpfen, weil die sind, das ist, die Bosskämpfe sind so gut.
Man kann auch sagen, also die Bosskämpfe sind auch am Anfang ein bisschen schwer zu lesen, weil man dann manchmal nicht weiß, was muss ich denn jetzt machen, damit dem halt Schaden zugefügt wird. Das braucht immer ein bisschen, aber das Spiel ist nicht schonungslos. Man kann immer wieder weitermachen. Also es gibt in dem Sinne kein Game Over, es ist nur dann das Ranking, was dann nicht steigt, was dann halt später wichtig ist, wenn es einem auf Highscores auch ankommt und man das halt gerne auch im schweren Modus dann schaffen möchte. An sich ist es aber ganz praktisch, weil irgendwann versteht man, wie der Gegner funktioniert und man kann dann später ja auch sagen, okay, jetzt möchte ich das gerne noch mal ein bisschen auf schwerer versuchen oder einen besseren Ranking bekommen, weil je höher das Ranking, desto mehr Fans und je mehr Fans man hat, desto mehr Skills im Skilltree sind dann halt aufrüstbar und das macht es dann halt.
Genau, und man steigt dann auch die Level hoch. Also wir haben ja erwähnt, dass man im Erkundungsmodus diese Türen oder was auch immer irgendwie öffnen und aktivieren kann. Das geht teilweise nur mit einem bestimmten Level. Das ist so geil. Dann drückst du halt eine Taste und dann rockt May oder dann wird halt auf Drums gespielt. Also Drums, jetzt fragt euch bestimmt, wie Steep Zoo eigentlich sein Schlagzeug nicht. Das ist so eine Art virtuelles Schlagzeug.
Genau.
Also sobald er vor sich schlägt, dann taucht das so LED-mäßig vor ihm auf. Also es ist halt schon so mit so einem leichten Science-Fiction-Element irgendwie mit drin. Aber die Sache ist, dass du, also je besser du spielst und je mehr Fans du hast und so weiter und so fort, desto mehr Einfluss kannst du, desto mehr Erkundung bekommst du, desto mehr Zeug bekommst du auch zurück. Aber das Spiel ist durchspielbar, wenn du auch scheiterst und wenn du auch nur Rang C bekommst.
Genau.
Also, wenn du zum Beispiel
man muss da nicht perfekt sein, um es zu genießen.
Genau, das geht also auch insofern so. Das Interessante ist, die Bosskämpfe, ich will jetzt nicht jeden Bosskampf erklären, weil das, ich finde, das sollten Leute auch selber spielen. Ich will nur ein Beispiel nennen, wo ich lauthals lachend vor der Leinwand saß und gedacht habe, das ist so einfallsreich und so gut. Und zwar, wir hatten ja vorhin gesagt, da ist diese Wokaloid, ne? Das ist, was weiß ich, Meerjungfrau, Krabbenmädchen, whatever. Die ich ganz eklig finde, aber das nur mal so nebenher gesagt. Aber jedenfalls, und da ist halt eben die Grundaussage, dass die echten Musiker, das Mayday, Mayday sagt dann irgendwann, du bist doch überhaupt gar nicht echt. Und dann ist der Bosskampf so dargestellt, dass du halt quasi von so einer Unterwasserinsel sozusagen zur nächsten springst und dann fällt dir irgendwann auf, dass die ganze Stage so eine virtuelle Stage irgendwie ist. Das ist irgendwie aussieht wie in einem Computer. Und auf einmal taucht ein Mauszeiger auf in irgendeiner Bossphase und dann macht das Spiel eine Unterbrechung, dann siehst du eine kleine Cutscene und dann siehst du diese vier Künstler, die du gerade beschrieben hast. Ne? Da gibt es einen Animator, gibt es einen Sounddesigner, da gibt es eine Performance-Capture-Künstlerin und dann noch einen anderen Typ, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Und die flippen immer weiter aus. Am Anfang sind sie noch komplett verschlafen und wissen eigentlich gar nicht, was da jetzt gerade irgendwie los ist. Und je weiter die Bossphase kommt, desto panischer werden die und versuchen immer mehr in ihren Computer reinzuhacken, um irgendwie immer wildere Aktionen zu machen, bis sie dann dieses Mädchen dann irgendwann zu einem Monster mutiert.
Wie so ein Junji Ito-Fisch.
Weil das totale Chaos.
So bizarr.
Weil das totale Chaos bei denen im Designerstudio irgendwie herrscht und so. Und du siehst diesen Mauszeiger wirklich die ganze Zeit im Spiel.
Ja, ja, genau.
Und das sind halt auch die Attacken, ne? Also das, du siehst halt wirklich, wie der Mauszeiger versucht, dir so Attacken irgendwie. Das sind die Schüsse quasi irgendwie. Und es sieht total geil aus. Das ist voll gut gemacht.
Oh. Ich fand das halt auch bei dem Classic-Konzert toll, dass man irgendwann ja die Perspektive innerhalb eines Klaviers hatte. Die Schläge, die hat man dann gesehen. Und man wusste dann immer, okay, da gehen dann die Schläge runter. Und in dem Rhythmus konnte man in die freien Zonen dann springen oder laufen. Und das war aber auch halt cool gemacht, weil man sich dann so klein fühlte. Mhm. Da halt diese Mutter so riesig wurde und man in so einem Dornenbusch drin war. Und dann hinterher dann die Tentakeln dann runterkamen und die Klaviatur und ich habe von Musik nicht Ahnung, also wenn ich da was Falsches sage, sorry. Ja. Aber es sieht halt total strange aus und dieses ganze Design ist halt echt cool gemacht.
Ich finde, gerade in den Bosskämpfen wird das visuell, es sieht vorher schon im Erkundungsmodus visuell cool aus, wie die Städte immer dieses jeweilige Musikgenre wiedergeben. So. Also ja. Disco-Musik eher so spacig und dann gibt es dann später noch so eine Künstlerin, die ist eher so Lady Gaga. Bei ihr ist alles irgendwie eine Kunstausstellung und so. Und das ist cool und alles, aber die Bosskämpfe, das wird so surreal. Und es sieht teilweise aus wie in so einem Albtraum. Und ich sag mal, wenn die Psychonauts von Tim Schäfer oder so gespielt ist, ein Scheiß dagegen. Das ist das, also die Mutter zum Beispiel, die du gerade erwähnt hast bei diesem Wunderkind, die wird ja dann irgendwann, das ist ja irgendwann nur noch so ein riesiger roter Kopf. Und am Anfang hat sie ja so ein Herz auf dem Kopf, das zerbricht dann irgendwann und irgendwann schwebt dieser Kopf über dieser ganzen Arena und ist wie bei einer Spinne, die gehen dann so Spinnenbeine von ihrem Kopf dann irgendwie so runter. Das sieht super krass und richtig geil aus. Holy shit. Also das liebe ich richtig. Also das hat mir total gut gefallen und dann klingt das ja auch noch alles fantastisch.
Ja. Wirklich so, dass sie die Bosskämpfer halt wirklich ihren eigenen Theme-Sound immer haben. Mhm. Und man hat eigentlich schon Ohrwürmer. Mhm. Also alleine schon das Intro oder die Titelmelodie.
Das ist richtig gut, ja.
Also total klasse vertont und es ist halt auch so, wenn man durch die Musikviertel zieht, dass die ganze Zeit halt die Musik dann auch läuft und man so eine richtige Atmosphäre dann halt auch hat, dass je weiter die beiden vordringen in dieses System und immer mehr Unterstützer bekommen,
ja,
desto stärker verändern sich auch die Viertel und hinterher ploppen Graffitis auf und Poster,
ja,
wo halt Bunkbed Junction, so heißt halt die Band, ja, von den beiden, dann plötzlich halt mehr im Fokus auch rückt. Und so auch, ja, in der Presse. Also es gibt immer so zwischendurch so eine Art TV-Sendung, so Nachrichten, wo dann halt darüber berichtet wird, hier Bunkbed Junction, die neue aufstrebende Band, ja, die dann irgendwie, weiß nicht, in den Rang dann steigt und es ist richtig atmosphärisch gemacht.
Ja, aber die Musik, also es wäre ja komisch, wenn bei einer Musik, dass die Musik so feiert, die Musik scheiße wäre. Und die ist großartig. Das ist das ist einer der besten Soundtracks, die 2020, der ganzen Generation, der ganzen Konsolengeneration, das ist einer der besten tanzbaren Soundtracks, die es gab. Tatsächlich ohne Scheiß. Also Musik kann man sich auch auf allen möglichen Plattformen anhören. Wenn ihr Spotify habt, dann könnt ihr auch quasi in Noise Rate Roads dann den Soundtrack suchen und euch selber davon überzeugen, der ist wirklich gut. Und erreicht wirklich locker das Niveau von Space Channel oder so.
Mhm.
Auch so ein Soundtrack, den ich halt immer wieder hören kann, weil der geht natürlich dann in eine etwas andere Richtung, der ist mehr Funk und so, aber da haben die wirklich auf das Richtige gesetzt. Und was mich auch total begeistert ist, dass die Sprecher auch so hammergut sind.
This is my moment. This is what it's all about. Relax, matey. You got this. Okay. Is this for recording? I guess so. Hey, Zook!
Give me a minute.
Shake it off. Shake it off. Your hair is fine! Come on! This is our television debut!
Yeah, I'm here.
Are you guys ready?
Wait. Okay, Zook, stand here, right here. Good, and I'll be at this corner. Just like how we practiced.
Gotcha.
All right, this is gonna be awesome!
I'm going to start the recording now.
Yeah, it's happening! Time to get famous!
Ja, egal. Also ob jetzt Englisch oder Japanisch. Mhm. Ich habe jetzt die anderen Sprachen noch nicht gehört auf Französisch.
Also Deutsch gibt's nicht, gibt's nur Text auf Deutsch, ne? Nur so als Hinweis.
Aber es gibt halt noch Französisch und Spanisch. Mhm. Und ich habe halt auf Japanisch gespielt. So, ja, ich liebe es heute mal auf Japanisch zu zocken. Und es sind halt auch viele bekannte Sprecher und sogar ein Gastsprecher dabei, aber halt dann nur im Japanisch natürlich, obwohl die Figur selber basiert halt auch auf ihm, und zwar Joey.
Ja.
Falls man ihn nicht so kennt, Joey, der The Anime Man,
ja,
ist halt ein YouTuber, der viel über Japan, Anime, wie er schon sagt, berichtet. Und er hat halt eine kleine Sprecherrolle auch bekommen. Es gibt halt einen Charakter, der auf ihm basiert. Das ist so ein Musikfan. So ein
Snob.
Der sich halt mit Musik halt auskennt.
Ja.
Und ja, und er hat halt im Japanischen eine kleine Rolle bekommen, dann zu sprechen.
Ja.
Und
das ist auch auf Englisch. Cool. Er kann ja auch Englisch.
Ja, klar, auf Englisch, ja.
Er spricht halt, aber es sind halt nur so 2-3 Sätze, aber trotzdem cool, dass er da drin auftaucht. Schwachpunkt bei den ganzen, also so großartig das Stil ist und so viel Spaß die Bosskämpfe machen, sind halt diese kurzen Plattformer-Sequenzen, die es gibt. Also keine Angst, es sind jetzt nicht ganze Mario-typische lange Level, die man da durchplattformt und die ganze Kacke funktioniert. Sie
sind relativ zügig durchgespielt.
Ja, es ist nicht Bubsy 3D oder so, ja. Also es ist, es geht schon, also es ist machbar. Da merkst du aber eben, dass da die Kollisionsabfrage nicht so gut ist. Also manchmal, das Timing ist schwer zu treffen, es ist manchmal ein bisschen schwierig. Es gibt so eine Sequenz bei diesen Jungs, Ten-Ten heißen die, glaube ich, ne? Die Boyband, die hat als Level mit den Sicherheitsbots, als Vorlevel sozusagen, so Limousinen, die auf so eine Autobahn entlang fahren. Da muss man quasi von einer Plattform zur nächsten springen. Und das war so die Stelle im Spiel, die mir eigentlich auch am wenigsten Spaß gemacht hat, weil ich ständig irgendwie daneben gesprungen bin. Und weil ich die nicht so gut abschätzen konnte, wie sich die Plattformen bewegen. Und Chris war irgendwann einen Doppelsprung, das hilft auf jeden Fall, aber das war jetzt nicht unbedingt die ganze Leistung von dem Spiel. Und das ist so, also das hätte noch ein bisschen Feinstoff gebraucht, auf jeden Fall. Und was die ganze Lesbarkeit betrifft, man kommt da irgendwann rein. Ich hatte das Gefühl, dass ich am Ende ziemlich gut geworden bin im Spiel, aber dann ist das Spiel ja auch schon wieder fast vorbei.
Ja, genau.
Und das Gameplay ist also jetzt nicht ganz so gut, wie ich mir das wünsche irgendwie, aber irgendwie ist mir das egal.
Aber es hat ja auch einen Wiederspielwert dadurch.
Ja, das haben wir gar nicht gesagt, ne? Stimmt, du kannst die Bosskämpfe nämlich dann alle nochmal spielen.
Genau, also es gibt halt die Möglichkeiten, sowohl während des laufenden Spiels, als aber auch nach dem Beenden der Story, so ähnlich wie so ein New Game Plus, die Spiele dann auch im Hard-Mode, also die Bosskämpfe im Hard-Mode auszuprobieren. Man kann aber auch vorher schon die Schwierigkeit hochstellen, um halt, wie gesagt, einen besseren Rang hinterher auch zu bekommen. Mhm. Und es gibt dann halt noch die Möglichkeit, so ein bisschen, ja, den Musikstil zu ändern. Dann wird dann halt mehr Bass und Gitarre reingefügt. Es gibt eine Weihnachtsversion. also man hat dann halt so noch eine Möglichkeit, das so ein bisschen zu verändern, um ja für sich selber da noch mal so eine eigene Herausforderung auch,
ja,
zu erspielen. Und das ist dann eigentlich schön gemacht, weil man dadurch natürlich manche Bereiche der Stadtviertel dann erst öffnen kann, um dann halt andere Fähigkeiten wiederzufinden.
Genau.
Was man vielleicht beim ersten Durchlauf gar nicht schafft.
Es ist, also der Joy, der Anime-Man, der spielt ja einen Charakter, der diesen Musiksnob, und der hat ja früher hatten die Musiker alle sich selber noch herausgefordert. Und erst natürlich, wenn du den ansprichst in den jeweiligen Viertel, dann kriegst du den Hard-Mode. Ja. Das ist eine Funktion sozusagen. Dann gibt's halt auch, das sind immer in so Schallplatten dargestellt. Und du kannst dann halt vor jedem Bosskampf, ähnlich wie beim Musikspiel, einfach eine Track-Variation irgendwie aussuchen. Und das gibt dem Ganzen halt einen gewissen Wiederspielwert. Und so versteht man das Spiel auch eigentlich eher so als Score, als Arcade-Titel dann tatsächlich. So muss man es auch sehen. So ähnlich wie man Spatial, dann kannst du ja auch in 2 Stunden,
genau,
durchspielen. Aber das spielst du halt immer wieder. Und so will Northfield Worlds, glaube ich, am Ende auch gesehen werden. So, auch wenn es in der heutigen Zeit der Open-World-Dullness mit 100 Stunden spielen vielleicht nicht so üblich ist, ein 5-Stunden-Spiel zu machen, dass man öfter spielt. So was gibt's noch.
Das Interessante ist halt auch, wenn man die Bosse ja lesen kann, gibt es auch verschiedene Strategien. Zum Beispiel gibt es Eve, das ist diese Pop-Diva, wo wir gesagt haben, die ist so ein bisschen wie Lady Gaga vom Stil her. Mhm. Da gibt es halt andere Strategien, weil dann zum Beispiel auch das Team Zug und May mal kurz getrennt wird.
Ja.
Und wenn man das halt weiß, dann kann man das später dann halt besser machen,
ja,
weil man sich dann einfach da ein bisschen drauf festlegen kann. Zum Beispiel ist ganz wichtig, es gibt sogenannte kleine Tower im Spiel, die man halt durch seine Attacken dann aktiviert. Mhm. Bei May ist es ein durchgängiges Schießen von Noten. Und bei Zug ist es so, dieser Tower schmeißt Noten ab und er kann selber, oder man kann selber mit ihm die dann halt auf den Gegner,
genau,
dann sozusagen werfen oder schießen. Und das ist manchmal auch essentiell, weil dann kann man mit May diesen Tower halt automatisch laufen lassen, während man dann halt mit Zug die ganze Zeit halt selber bestimmen kann, wie man dann halt zum Beispiel den Boss bekämpft.
Ja, ja, ja. Und als kleines Bonus gibt's noch in dem Hub noch ein kleines Arcade-Game.
Ja, das ist
ganz geil, wo du
der Wolfsrakete oder
das fliegt, man fliegt einen Wolf.
Ja, oder so.
Ist halt quasi ein Shooter mit dem Unterschied, du hörst die ganze Zeit so eine Chiptune-Melodie,
ja,
und es gibt Takte, wo du dich bewegen kannst und andere Takte, wo du schießt. Immer abwechselnd so. Ist immer so 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Immer 4 Vierteltakt so, ne? Und dann kannst du dich 4 Takte lang bewegen und in den anderen 4 Takten wird 4-mal geschossen. Klingt jetzt total trivial. Ist es eigentlich auch, aber dann kommen Gegner auf dich zu, die alle so ein Bewegungsmuster irgendwie, ja, haben. Bewegen sich nach oben, nach unten, haben natürlich auch so ihre Phasen, wann sie schießen, immer passend zur Musik. Und das würde total süchtig machen, das Arcade-Game.
Ja,
also da habe ich irgendwie eine halbe Stunde vorgesessen und versucht, das irgendwie zu knacken. Das ist echt überstaunlich gut.
Es ist total witzig auch gemacht. Das sieht ja so bizarr aus, wenn da plötzlich fliegende Katzenköpfe im Rhythmus kommen, die dann so grinsen wie die Grinsekatze aus Alice im Wunderland. Das ist schon echt geil gemacht.
Das ist auch ganz witzig. Also es sind so, bereiten dich, ohne zu viel zu spoilern, aber auch so ein bisschen auf den Epilog dann vor. Das wird dann, da gibt's dann auch noch mal so eine ganz kleine Sequenz, wo dann deine Flugkünste gefragt sind.
Ja.
Also trotz seiner Schwächen, also ich kann nicht anders. Es gibt ja Spiele, die ich finde, also müssen wir auch mal wieder ein bisschen etablieren in unserer Videospiellandschaft, dass man durchaus auch Spiele lieben kann, die nicht perfekt sind. Bei diesen ganzen Zahlenwertungen und so merkt man es. Also bei die ganzen Kritiken waren auch ziemlich mäßig und jeder hatte so dieses, ja, Gameplay ist komisch. Das ist mir scheißegal, ich liebe das. Ich liebe dieses Spiel, das ist großartig. Ich habe noch nicht alles auf schwer geschafft und es gibt noch einiges freizuschalten, aber ich habe einfach Bock, das immer wieder zu spielen.
Es ist ja auch interessant. Ich meine, die beiden verkörpern die Indie-Seite.
Ja.
Das ist eine kleine Indie-Band gegen die große Produktion. Und es ist dann halt schon so ein bisschen, ja,
ja,
zweideutig gemeint.
Sehr Meta, ne?
Meta, ja.
Sehr kleines Indie-Game. Das kommt von der Gründer von Metronomic, heißt die Firma. Hat früher bei Square Enix gearbeitet, an Final Fantasy 15 tatsächlich. Und der hatte irgendwann keine Lust mehr, gesagt. Dieser ganze Scheiß, Riesenapparat, das hat er im Interview so gesagt. Könnt ihr auch nachhören. Also gut, nicht mit diesen Worten. Aber im Grunde genommen hat er gesagt, dass dieser Riesenapparat, er wollte was Eigenes machen. Er wollte halt irgendwie sich mehr ausdrucken und eine gute Idee. Und dann hat er dann halt in Malaysia dieses Metronomic halt gegründet. Das ist die Firma, die das gemacht hat. Und deswegen glaube ich schon, dass es auch ein bisschen auf diese ganze Musikgeschichte dann irgendwie abgefärbt. Man merkt das raus. Und ich meine, die Aussage am Ende ist schon ziemlich cool, oder?
Ja.
Ja.
Das ist, ich weiß nicht.
Nee,
wollen wir jetzt nicht spoilern, weil ich finde, das ist zu sehr Überraschung, weil es echt gut geschrieben ist.
Es ist echt gut geschrieben. Ich sag nur, es ist alles nicht so, wie man glaubt.
Genau.
Einen Twist sieht man schon lange vorher kommen. Das
merkt man.
Das merkt man relativ früh. Aber das ist gar nicht das, was überrascht, sondern es überrascht, wie die Sachen sich entwickeln. Und es hat eine echt gute Aussage am Ende, was das Verhältnis zwischen Musikern und Fans betrifft.
Ja.
Und nicht zu viel, aber es ist wirklich gut. Wirklich gut.
Ich empfehle es auch denjenigen, die den Anime Karen Tuesday kennen.
Oh ja.
Weil dieses Spiel eine ähnliche Prämisse ja hat mit Singer-Songwriters, wo Musik Herz hat, gegenüber hochproduzierte Musik, die vielleicht teilweise schon vom Computer erstellt worden ist. Und über, ja, sagen wir mal, eine Regierung politisch auch eine gewisse Steuerung stattfindet. Jetzt vielleicht nicht Unterdrückung, aber auch in NSA steuert ja halt diese Politik, die von der Tatjana ja unter anderem vermittelt wird, wie die Stadt halt mit Energie versorgt wird. Bei Karen Tuesday ist es ja auch in dem Sinne ja eine politische Situation, also ich will da jetzt gar nicht spoilern, weil schaut euch die Serie auch an, auf dem Mars, wo ja auch in dem Sinne die Eliten über denjenigen stehen, die halt auch nicht viel Geld haben, also es ist, die halt von der Erde geflüchtet sind und deswegen, also für diejenigen, die diese Serie kennen oder umgekehrt, also das hat so eine gewisse ähnliche ja, Botschaft auch. Und ich meine, im Vordergrund steht halt die Musik, die Liebe zur Musik.
Das ist
und
das
ist auch egal, ja. Ob es elektronisch produziert ist, hochproduziert, was mehr den Geschmack der Großindustrie entspricht oder wo viel selber gemacht wird. Mhm. Und man eigene Songs auch schreibt, wo keiner hintersteht und sagt, das muss aber so sein, weil sonst gefällt es den Fans nicht. Also das ist halt sehr interessant, wie das dargestellt wird.
Karen Tuesday habe ich selber nicht gesehen, aber da geht es ja auch wahrscheinlich sehr gut geschriebene Musik und so, ne?
Mhm, alles sehr, irgendwie.
Ja. Ist das nicht eine Serie von dem Typ, der Cowboy Bebop gemacht hat?
Ja, Watanabe. Space Dandy, Cowboy Bebop.
Okay, cool.
Samurai Champloo, also Anime, die alle halt auch eine gewisse Musikrichtung verkörpern.
Ja,
und
auch vor allen Dingen auch eine Reputation haben, ne?
Ja.
Also, ja. Cool. Ne, das muss ich mir unbedingt mal angucken. Ja, Lost in Doors, wir empfehlen es. Jetzt gucken wir uns aber auf jeden Fall noch diese Box hier an.
Ausverpacking.
Und zwar, wie gesagt, ich habe hier jetzt die Special Edition von NSA hier für PS4. Die gibt es halt auch für die Xbox. Und die ist so von der Form, ist die relativ groß wie als Vinyl irgendwie aufgemacht. Wir packen die jetzt einfach mal aus. dazu muss ich jetzt erstmal diese Folie hier entfernen. Egal, dass sie so eine super Schätze. Ja, das ist der schwierigste Teil am Anfang.
Nicht zerkratzen.
So. Und das ist so ein Schuber, den kann man halt öffnen.
Mit einer Banderole sozusagen.
Ja, und da ist dann halt, oh, das sieht tatsächlich so nach Vinyl aus. Darunter ist so eine Pappschachtel.
Mit einer schönen Zeichnung auch drauf. Man sieht halt Zug und Mayday und auch im Hintergrund alle Künstler in ja so einer Art Skizzenzeichnung. Also so auch wie die Banderole halt auch hat. Es ist ein schöner, stabiler Karton.
Ja. Oh, eine Vinyl.
Yay.
Ja, wussten es. Ja. Bankbed Junction.
Ja, wie cool.
Ja.
Ah, schön. Da sind auch tatsächlich also auf beiden Seiten der komplette Soundtrack mit drauf. Auch.
Müsste, ne?
Genau. Ja. Auch der Bonussong am Ende.
Ja.
Ja, sehr cool.
Das ist cool. Also die Vinyl hat gar nicht, steht, da steht gar nicht drauf, dass es der Soundtrack von NSA ist.
Neun Tracks.
Ja, weil Bankbed Junction ist halt eben der Bandname von Zug und Mayday.
Und, das ist geil. Ein Bankbett, also ein Doppelbett.
Genau, und die sitzen ja auf einem Hochbett. Die Vinyl machen wir dann vielleicht gleich nochmal auf. Ich würde aber mal vermuten, dass die jetzt nicht besondere... Oh Gott.
Während er versucht, die Vinyl zu öffnen, ganz vorsichtig, ist hier ein Artbook.
Oh ja. Leider kein Hardcover.
Ah ja, es ist Softcover. Es ist sehr schön aufgemacht, also mit dem diesem sehr abgedrehten Design von dem Vocaloid-Charakter. Und vielen, vielen farbigen Illustrationen, Charakterdesigns, dann auch Schwarz-Weiß-Zeichnungen, Skizzen, Studien sozusagen zu den Figuren. Also es ist sehr cool gemacht. Schade, dass es kein Hardcover ist. Also es hat ungefähr eine Seitenzahl. Ja, 62 Seiten. Also die Illus sind mega geil. Hammermäßig aufgemacht. Aber es ist ein bisschen schade, weil es ist halt so groß wie eine Schallplatte, beziehungsweise wie die Schallplattenverpackung. Und dadurch, dass es nicht Hardcover ist, ist es natürlich relativ instabil. würde ich sagen. Also es ist cool aufgemacht, ein geiles Design, aber da hätte ich jetzt tatsächlich eher Hardcover auch erwartet.
Ja, ja. Also Bunkbeck Junction, das ist eine klassische schwarze Vinyl, wollte ich nur sagen. Es gibt ja so Vinyls, die transparent sind und eine besondere Farbe haben.
Das Cover selber ist gelb.
Ja, das Cover selber ist gelb, so wie im Spiel halt auch und Dingens. Die Vinyl ist nochmal extra in so einem Pappschuber mit eingepackt, also sehr, sehr sicher alles irgendwie. Sieht aber es ist so ein Understatement vom Design, finde ich cool. Mhm. Also ist nicht so, das ganze Ding ist gelb, unten gibt es so eine kleine Skizze irgendwie, hinten stehen so ein bisschen die Tracks drauf, es ist halt einfach nicht so overdesigned, sondern wirklich sehr, sehr schlicht. Sehr, sehr schön gemacht. Ja, das Artbook, schade, dass es nicht Hardcover ist, aber davon abgesehen ist ja eh geil, dass zu diesem kleinen Indie-Spiel trotzdem irgendwie noch Art rausgekommen ist.
Ja, und es ist wirklich sehr, sehr cool aufgemacht, trotz allem.
Ja, das große Format lässt die Bilder natürlich dann schon sprechen, ne?
Ja.
Das ist,
Es ist halt auf Glossy Paper auch. Also Glanzpapier, das heißt, man sieht Fingerabdrücke, besonders auf den Seiten, die sehr dunkel sind.
Ja.
Aber so geil, Maydays Gesichtsausdrücke.
Die sind zum Schreien. Ja. Also die Gespräche sind nicht immer in 3D, sondern sind meistens halt irgendwie in diesen klassischen, mit den klassischen Zeichnungen. Und der ganze Zeichenstil, der ist sehr, sehr ausdrucksstark. Du hast halt wirklich die ganze Zeit...
Ich musste so ein bisschen beim Stil an die Gorillas denken.
Stimmt, von die auch wieder, ne, die Band, ne?
Genau.
Genau, und jeder einzelne Künstler ist dann irgendwie ist die Mutter. Mit der Angry Face.
Genau, Gino, genau.
Der hat auch so riesige Hände.
Ja.
Ja. Das ist schon echt sehr, sehr cool. Also die, da kommen dann nochmal die ganzen, da siehst du so viele Skizzen drin, wie die Orte dann auch gebaut sind und so weiter und so fort. Hier ist Eve, diese Lady Gaga. Neon Jay ist der General der Boyband.
Ja, der Robo-Boyband.
Ja.
Ja, es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön aufgemacht.
DK West ist der Bruder von Zug. Ziemlich gut. Ja, und guck mal, während ich den Wecker ausmache im Hintergrund, sag noch mal, was sonst noch weiter drin ist.
Ja, dann findet man natürlich das Spiel und zwar jetzt halt in dem Falle die PS4-Version. Das ist eine ganz normale Version, also ohne Steelbook und ist ja in so einem Schaumstofffenster reingelegt. Drumherum ist noch mal eine Kartonage mit derselben Zeichnung, nur im, sagen wir mal, positiv. Vorne ist sie im Negativ drauf.
Oh.
Und da drunter findet man die Sticks von Zug.
Erstmal gibt es noch einen digitalen Mini-Soundtrack. Das ist ein Coupon, ne, den man so einlösen kann.
Genau, ist also noch ein Code mit dabei.
Ja, guck mal, hier sind noch Drumsticks.
Und es sind Drumsticks, zwar nicht jetzt die von Zug, weil die sind schon ein bisschen spezieller. Die sehen schon sehr abgedreht aus.
Ja, aber die haben so ein Branding drauf.
Genau.
Ne? Da steht NSR, No Straight Roads drauf.
Das ist natürlich cool.
Cool. Ja, jetzt müsste ich mehr Ahnung von Drumsticks haben, aber um das zu beurteilen, aber sie sind aus Holz und sehen eigentlich ganz cool aus. Ja, eine CD wäre trotzdem gar nicht so schlecht gewesen, ne?
Ja, weil, das stimmt.
Also ich meine, Vinyl hat jetzt nicht hier, klar, Musik feiert man natürlich auch mit Vinyl, aber ich glaube, dass der Soundtrack...
Dass man beide Versionen hätte, ne?
Ja.
Also klar, digital, es gibt viele, die mittlerweile halt nur noch digital die Musik auch hören, weil sie sich dann halt die auf mobilen Geräten auch mitnehmen. Ja. Aber es wäre natürlich auch schön gewesen, also ich höre halt immer noch gerne auch auf CD, natürlich Schallplatte auch, klar, geht nichts über diesen Sound.
Ja.
Aber wenn man beides gehabt hätte, dann wäre es natürlich für diejenigen auch praktisch, die halt noch selber einen CD-Spieler, aber keinen Schallplattenspieler haben.
Genau.
Ja, und das PlayStation-Spiel selber an sich in einer ganz normalen Emery.
Das wird wahrscheinlich bei den anderen
Konsolen... Steelbook wäre natürlich schon cool gewesen, muss man ja sagen. Also
Steelbook ist mir tatsächlich egal.
Es hätte halt was gehabt noch vom Design.
Aber Figuren hätte ich gerne gehabt. Ey, also jetzt die Band, also Mayday und
Zug.
Oder
ein Plüschtier von dem Krokodil.
Oder ein Plüschtier von dem Krokodil. Aber Figuren, also wie die beiden so rocken.
Ja,
also irgendwie, weißt du, so eine
richtige... Wäre das aber unbezahlbar.
Ja, aber es gibt Dinge, die müssen einfach ins Regal.
Ja, ja, das wäre schon geil. Also so Sammelfiguren von den beiden. Das hätte schon was. Das stimmt.
Das
ja,
cool.
Oder die Gitarre von May, beziehungsweise Cool Fighter. Das ist ja in dem Sinne Mays Idol. Und das hätte auch was gehabt, das stimmt.
Ja, das stimmt. Ja, schade, das fehlt irgendwo. Aber cool, da haben wir da. Also, ich meine, es ist komisch, das alles jetzt nur per Audio zu beschreiben, aber so ist das halt. Ne? Manchmal muss man auch mal Grenzen in so einem Podcast überschreiten. diese Edition, sehr schick, gibt es halt auch für die ganzen anderen Versionen. Ist okay. Also, die kostet halt um den Dreh 60 Euro. Die waren eine Zeit lang mal vergriffen, aber jetzt mittlerweile kann man die, glaube ich, wieder kaufen. Und ich glaube, wenn man das feiert, dann findest du. Das Ding ist halt eben, manche hadern ja mittlerweile so für ein Spiel, das 5 Stunden in der Kernkampagne geht, so viel Geld auszugeben. Wenn ihr die normale Version haben wollt, die gibt es mittlerweile auch für 20, 25 Euro zu kaufen. So. Und ich finde, das ist für so ein Spiel halt aber auf jeden Fall mehr als angemessen. Ich hatte auf jeden Fall viel, viel Spaß damit. Wir empfehlen das, glaube ich, Dicke, ne?
Ja. Ja. Auf jeden Fall, let's rock.
Ja. Was ich aber noch sagen wollte, kleine Überraschung. Ich habe tatsächlich von den Vinyls, die jetzt in dieser Special drin sind, habe ich 2 Stück zum Verlosen. Und das würde ich ganz gerne hier tun. Ich würde ganz gerne 2 Exemplare von diesen Bankbed Junction Vinyls würde ich ganz gerne verlosen.
Bankbed Junction.
Ach, verdammt. Bankbed Junction.
Sprich es ganz häufig hintereinander.
würde ich ganz gerne verlosen. Und zwar nehmen alle Patrons automatisch teil. Das ist ja das Geile. Und dann finde ich, dass ihr uns unter dem Twitter-Account auf Twitter nicht nur diesen Cast retweetet, sondern vielleicht dann auch noch dazu schreibt, was eure Lieblingsband oder eure Lieblingsmusik ist. Und wirklich, es gibt keine falschen Antworten. Ihr könnt alles reinmachen. Wenn uns etwas lehrt, dieses Spiel, dann, dass alles okay ist, solange wir uns ausdrücken können. Und vielleicht wäre das ja die Gelegenheit, mal einen unbekannten Künstler ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Lass uns das einschränken. Die Challenge ist, keinen super bekannten Künstler nehmen. Also nehmt jetzt nicht Taylor Swift oder so. Die hat genug Fans. Sondern nimmt mal irgendwas, was unbekannter ist und feed es mal weiter. Vielleicht finden wir ja so durch diese kleine Verlosung noch ein paar Musiktipps irgendwie. Vielleicht habt ihr ja Leute auf Bandcamp oder so, die ihr supporten wollt oder andere Indie-Musiker. Und ja, ich verlose das bis, ich weiß nicht, lass es mal so eine Woche laufen ungefähr. Was wäre das dann so? Die 2. Märzwoche, da werde ich das dann irgendwie auslosen und bis dahin habt ihr Zeit, das dann zu machen. Und dann sage ich dann nochmal Bescheid, wer gewonnen hat.
Was sind denn deine etwas unbekannteren Künstler, die du gerne magst?
Ich liebe diese Cyberpunk-Musikerin, wie heißt sie denn? Die jetzt auch, also wo, ja, verdammt. Ich bin so gut mit Namen. Die hat in einem Cyberpunk 2077 Soundtrack tatsächlich auch mal ganz kurz mitgemacht. Grimes. Lag mir jetzt gerade auf der Zunge. Also ich mag Grimes total gerne. Ich glaube, sie kommt aus Britannien und sie macht so einen richtig geilen sphärischen Elektrosound. Das würde jetzt tatsächlich auch unter EDM wahrscheinlich fallen, denke ich mal. Und sie, ich finde so die Anfangsplatten, die gehen so. Ich finde, im Laufe der Zeit hat sie aber halt immer mehr so ein bisschen diesen elektronischen, albtraumhaften Cyber-Sound so für sich entdeckt. So einer, der sehr, sehr nach sehr viel Volumen, nach sehr viel Raum irgendwie klingt. Und sie macht immer ganz coole Klangexperimente. Das klingt alles sehr unkonventionell. Sie erinnert mich total an Björk. Also so wie Björk mal eine Zeit lang irgendwie war. Und Björk ging ja dann auch noch so ein bisschen aus ihrer Rockband hervor und hat dann halt elektronische Musik gemacht, so wie der Bösewicht in NSA. Es ist aber, wo Björk aber mittlerweile sehr bekannt ist und halt auch so ihre eigene Richtung hat. Grimes erinnert mich total an Björk. Nur so ein bisschen nicht so ganz verkopft vielleicht irgendwie. Grimes ist super. Also ich meine, die hat jetzt sogar Anfang des Jahres eine neue Platte rausgebracht. Jedenfalls habe ich da auf Spotify irgendwie einen neuen Eintrag gesehen, habe ich aber noch nicht gehört. Aber die letzte Platte, die hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Die kam vor 2 Jahren oder so raus. Grimes, ich sage jetzt Grimes. Es ist nur mein Musiktipp. Was ist denn deiner?
Also ich liebe schon total lange die Musik von China Ringo. Ist jetzt, sagen wir mal, in Japan keine unbekannte Größe, aber trotzdem immer noch so, ja, eine Künstlerin, auch ähnlich wie Björk, die sich immer wieder versucht, auch neu zu erfinden. Also sie legt sich nicht unbedingt auf ein Genre fest. Mhm. Startete mit Punkrock, witzigerweise Björk, glaube ich, auch mit dieser kleinen Indie-Band.
Ja.
Veränderte aber diesen Stil teilweise in sehr künstlerische Versionen, dass sie, wie sagt man, sie mixt sich selber auch. Also sie nimmt auch ihre alten Stücke und macht daraus nochmal was Neues. Sie hat auch so eine Mischung mit Klassik und Enka, dann mit Jazz. Also auch sehr vielseitig. Und eigentlich auch fast jedes Album immer eine eigene Musikrichtung. Also man, wenn man das eine gehört hat, weiß man auf jeden Fall, dass vielleicht das nächste Album nicht genau dieselbe Musikrichtung ist. Und das finde ich halt auch so besonders bei Sheena Ringo. Und sie hat auch sehr extravagante Outfits und Videos. Also so eines ihrer aktuellen Alben, da ist sie so eine Kriegerin mit einem Pferdetorso, glaube ich. Also es ist halt total abgedreht. Und sie hat auch teilweise Big Bands mit bei ihren Konzerten. Also sehr, sehr spannende Musik, muss man wirklich sagen. Also höre ich gerne. Ist vielleicht nicht für jedermann was, weil ihre Stimme manchmal sehr kratzig und schräg klingen kann. Aber ich finde das halt so besonders, weil wenn man sie dann hört, weiß man, das ist Sheena Ringo.
Ja.
Und ja, also auch sehr zu empfehlen, wenn man japanische Musik mag. Also sie singt hauptsächlich halt auf Japanisch. Es gibt vereinzelt auch Texte, die sie dann im Englischen gesungen hat.
Ja.
Oder auch auf Deutsch und Französisch. Also sie ist da auch sehr verspielt.
Es gibt noch eine Band, die ich zum Schluss noch erwähnen wollte, weil du jetzt gerade Japan sagst. Und zwar, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. H-Cetrio würde man die jetzt auf Englisch aussprechen. H-Cetrio auf Deutsch. Es ist eine japanische Jazzband. Und holy fucking shit, ist das Jazz.
Chaos Jazz.
Chaos Jazz, ne? Also, mein Lieblingsalbum von dem ist Mysterious Superheroes. Heißt es, glaube ich. Das ist so, hat so ein pinkes Cover. Sucht auch Spotify nach den Jungs. Das hat auch gar keine Sprachbarriere. Also es gibt so ein paar ganz kleine Sprachsamples, aber es ist überhaupt nicht wichtig, welche Sprache ihr sprecht. Also da wird halt fast gar nicht gesungen. Das ist fast nur Musik. Und diese drei Jungs machen den chaotischsten, aber irgendwie vollsten und geilsten Jazz, den ich je in meinem Leben gehört habe. Der ist so fett. Und Mysterious Superheroes, das ist ein Album, das, sobald man es startet, das geht sofort ab. Also wirklich so in 10 Sekunden schmeißt euch der Drummer alleine schon so viel mit seinem Schlagzeug um die Ohren und denkst, was geht ab? Und es ist einfach schnell. Und für mich ist das der perfekte Soundtrack an einem Freitagabend. Oder nach Feierabend, wenn ich wirklich so irgendwie, oh, jetzt bin ich fertig mit meiner Arbeit, jetzt habe ich die Aufträge alle erledigt, jetzt sind die Kurse fertig und so weiter und so fort, dann packe ich mir oft zumindest den Anfang von H-Cetrio, von Mysterious Superheroes rein, weil es so ein richtiger Off-Kicker ist. Also es ist so ein richtig geil. Auftakt in die Freiheit, sage ich schon.
Ich meine, sie haben ja auch einen Soundtrack gemacht zu Twittering Birds Never Fly. ja, ein sehr spezieller Manga-Anime.
Ja, ja. Und wirklich, wenn ihr sagt, ja, das ist ja jetzt nicht so, ihr müsst euch mal Live-Videos ansehen. Die sind verrückt, wie die spielen. Der Typ, der Klavier spielt. Wie schnell seine Finger sind. Das habe ich noch nie gesehen. Es ist unglaublich. Also handwerklich auch. Also selbst wenn euch Jazz einen Scheiß interessiert, müsst ihr zumindest mal 2, 3 Videos angucken und einfach mal anerkennen, nicken und sagen, also handwerklich haben die Typen das einfach mega drauf. Und die sind witzig, weil sie auf Fotos immer diese Dinger auf den Nasen haben.
Die haben angemalte Nasen.
Die haben immer angemalte Nasen. Das ist so eher Künstler auftreten. Das ist hammergeil. Großartig. Das ist die Empfehlung des Tages. 3 Stück.
Genau.
Jetzt wollen wir eure hören. Also unter allen Musikempfehlungen, nochmal zusammenfassen, unter allen Musikempfehlungen, die ihr uns gebt, verlosen wir diese 2 Vinylplatten von Bunkbed Junction, jetzt habe ich es richtig gesagt, und auch von NSA gibt es trotz seiner Schwächen von uns jedenfalls eine Riesenempfehlung. Wenn ihr spielt, seid euch bewusst, das Spiel hat Gameplay-Schwächen. Aber wenn ihr Musik und die Visualisierung von Musik und die künstlerische Darstellung von dem auch so liebt wie wir, dann wird euch das Herz aufgehen.
Ach so, und ganz kurz, der 2-Spieler-Modus ist kein Online-Modus, sondern lokal.
Stimmt, lokaler Koop.
Genau.
Haben wir das erwähnt?
Nee, wir haben nur gesagt, dass es möglich ist, aber es ist ein lokaler Koop-Modus. Also nicht, dass ihr dann jetzt denkt, jetzt könnt ihr online halt mit einem Kumpel dann spielen, sondern ihr müsst halt schon vor Ort sein. Ja, manchmal jetzt nur ein bisschen schwierig.
Das stimmt. Das ist jetzt gerade ein bisschen tricky, vielleicht manchmal, aber nur damit ihr das wisst, genau. Und nicht die Switch-Version holen. Wirklich nicht. Die Switch-Version ist ganz übel. Lass die mal außen vor, die andere Version dann lieber. Alles klar, cool. Miet, wo findet man dich denn im Internet?
Ja, momentan immer noch in einer Twitter- und Instagram-Pause, aber ich bin da nicht weg. Ich versuche mich gerade an TikTok oder Tumblr und DeviantArt. Also Pumpkin Portfolio, dann findet ihr mich irgendwie überall irgendwo im Internet.
Alles klar. Cool, du machst Crossplay nochmal so eingeworfen. Also du wärst Zug.
Ja, wäre schon cool. Wobei ja. Ich auch sagen muss, May mal zu Cosplay wäre auch was.
Die hat diese speziellen Augen. Also May hat diese...
Ja, solche Kontaktlinsen gibt es sicherlich, aber nicht für jemanden, der Sehstärke braucht.
Aber diese so mit einer fetten Gitarre auftreten und so. Ich finde, die haben so... Also Zook hat diese richtig lange Dreadfrisur, die so nach hinten geht. Die ist ziemlich ikonisch und ist natürlich komplett grün.
Man muss noch sagen, ja, grün ist kein Problem. Ich habe schon mehrere Cosplays mit grüner Hautfarbe gemacht.
Grün ist kein Problem,
was mir noch aufgefallen ist, so ganz kurz zum Schluss, dass May, ich weiß nicht, ob sie von dem Haarstyling der Person nachempfunden ist, und zwar, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, aber es gibt eine südafrikanische, ja, so Indie-Hip-Hop-Band.
Ist das die in dem Blomkampf-Film?
Die Antwort. Und sie sieht der Sängerin sehr ähnlich.
Stimmt.
Die Frisur. Ne, ja. Die Art, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Ich finde, die hat halt ein geiles Styling auch.
Ja, wenn ihr wisst, woher wir die kennen. Ich kenne sie jedenfalls von diesem Andy Blomkamp-Film mit Shappy hieß der, mit dem Roboter. Mhm. Das ist so ein ausgestoßener Kampfroboter, der von der Band aufgenommen wird. Im Film spielen die sich irgendwie anders. Und der fängt dann an, auch durch Musik sich zu verändern. Also dann so diesen, so, ich glaube, was macht die Antwort? Macht viel so eine Mischung aus Hip-Hop und Alternativ, Prog, Rock und so, ne?
Ja, sehr experimentell auf jeden Fall auch.
Ja, und die sind, und das macht der Shappy dann halt auch. Und es ist diese, stimmt, May sieht echt sehr ähnlich aus.
Ja, kann vielleicht sogar sein, dass sie sich an ihr orientiert.
Ist nicht verkehrt, haben. Also ist nicht, also nicht die schlechteste Inspiration, die man sich holen kann, muss man sagen. May ist echt ein cooler Charakter auch. Ja. Kann man auch super Partner-Cosplay, glaube ich, zu machen zu den beiden. Ich wundere mich eh. Also der Reddit zu NSA gibt es auf jeden Fall einige Fanarts, aber mich wundert, dass es nicht so ein bisschen stärker abgehoben hat. Guck mal, jeder will jetzt die Resident Evil-Tante da cosplayen. Diese große, diese 3-Meter-Frau.
Waifu, Mann!
Ja, das ist aber eine 3-Meter-Zombie-Vampir-Frau oder so, die voll gruselig ist. Ich verstehe es nicht. Ja, gut, aber auch lieber so freundliche Menschen wie Zook oder Mayday nehmen. Also es ist doch... Na gut. Dann vielen Dank,
Jett,
dass du zu Gast warst. Hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Und wenn ihr Fragen habt und so weiter. Und nicht verlosen, wir wollen eure Musiktipps. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.